Herzlich willkommen bei
«Techtel Mechtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 224 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Und dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Wir reden heute über ganz verschiedene Sachen, mal wieder über Netflix. Das ist so unser Hauptgast, habe ich das Gefühl, im Podcast. Es geht immer um Netflix.
Und
im
nach dem Game Pass.
Das darf nicht mehr so oft vorkommen. Seit Microsoft Activision Blizzard gekauft hat, habe ich das Gefühl, es ist nicht mehr so ein Thema. Genau, aber immer wieder ein Thema ist Netflix. Und nein, es geht ausnahmsweise nicht um Preiserhöhungen. Diesmal geht es um, die können wir vielleicht noch. Es geht darum, dass sie ihr Game-Studio, ihr grosses, renommiertes, wo sie AAA-Games machen wollten, das haben sie geschlossen. Über das werden wir reden. Dann tun wir ein bisschen Theorien wild aufstellen, weil Nintendo arbeitet offenbar an einem MMO. So eine World of Warcraft-like, haben wir jetzt gesehen. Über das werden wir reden. Und dann nochmal Nintendo, und zwar der Alarmo, über den Wecker, den wir ja auch schon geredet haben. Der Domi hat den getestet und sagt, wie sich's aufwacht mit dem. Und wie es andere findet. Hund und Mitbewohner.
Spoiler, Hund finde ich nicht so cool.
Und im Big Screen habe ich einen Film gesehen. Ein Dragon-Film, er heißt «Jesus shows you the way to the highway». Das ist ja, ich werde es nicht hören. Und in der Spielecke reden wir über den Alan Wake 2 DLC. Über den zweiten, den ersten haben wir ja schon gehabt. Also, wir fangen an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, Netflix hat das Game-Projekt vor ein paar Jahren mit Filtrara gestartet, dass sie Games werden jetzt auch anbieten, und das machen sie auch über, wenn man, also ich glaube eben, die sind eigentlich alle nur mobile, wenn es mir recht ist, ich weiß gar nicht, mittlerweile, oder? Luca, weißt du das?
Ja, es wäre mir nicht bekannt, dass etwas anderes rum wäre, ja.
Ja, Also wir finden sie in der App auf iOS und Android, finden wir die, und lassen sie dann eigentlich aber über den jeweiligen App Store runter, und sie haben mittlerweile über 100 Games auf Netflix. Viele, die es auch an anderen Orten gibt, dann haben sie aber auch diverse Exklusive, die es eben dann in anderer Form, zum Beispiel Oxenfree, das, was Domi auch mal getestet hat, das gibt es dann einfach auch auf PC und Konsolen. Und,
aber wo es dann einfach normal kannst kaufen.
Genau. Ja, genau. Und dann gibt es aber auch Exklusive wie Monument Valley 3, ist ja gerade das Neueste, wo es dann wirklich nur mobile auf mit dem Netflix-Abo geht. Zumindest bis auf Weiteres. Aber eben, das ist so die Game-Strategie, die sie fahren, oder? Und sie haben auch gesagt, sie sind ja das so ein bisschen säuferli, einfach ein bisschen am Ausprobieren, nicht voll reinschiessen. Haben dann aber gleich angekündigt, dass sie eben auch wieder versuchen, so richtig grosse Games zu machen, AAA-Games, wie man sie nennt. Und haben für das auch renommierte Leute angestellt, unter anderem eben so Ex-Overwatch, Halo und God of War-Entwickler, Produzenten. Und haben dann in Kalifornien ein Studio gegründet, Blue. Und jetzt nur 2 Jahre später eigentlich haben sie das Ganze schon wieder eingestampft. Die Leute sind auch schon wieder entlassen worden. Wie Gamefile hat das über das berichtet. Und ja, ist auch noch Straub, dass sie so schnell, nachdem sie das aufgebaut haben, dass fast wie bei Google und Stadia, also
ja.
Das dort, hat das Studio länger
gelebt. Ja, sind mega Parallelen, ja.
Und die anderen Sachen laufen aber noch. Aber ich meine, dass man jetzt das schon wieder aufgehört, ist auch ein relativ klares Signal. Und ja, eben, also der Grund ist, ja, ist halt schwierig zu sagen, aber ein Hauptgrund, wo jetzt auch der Dave Totillo heisst er, glaube ich. Steven Totillo, glaube ich, heisst er.
Steven, ja, genau.
Steven Totillo, der bei Gamefile geschrieben hat und eben auch bei Netflix das angefragt hat, dass der Chef gewechselt hat. Der Mike Verdu, wie man immer ausspricht, der war zuerst der Chef und hat den ganzen Push mitgemacht. Der hat aber eine neue Rolle bekommen dieses Jahr und übernommen hat der neue Gaming Chief, ist jemand von Epic, also ex-Epic Games, dort wo Fortnite herkommt. Und der hat auch noch einen anderen mitgenommen, der, von Epic Games. Jedenfalls sind die dort jetzt am Ruder. Und die haben jetzt einfach offenbar das Ganze ein umstrukturiert und hat nachdem auch 35% Kürzungen gegeben im Gaming-Team von Netflix. Und ja, dem zum Opfer gefallen ist jetzt offenbar auch das AAA Studio.
Und also das heisst, wenn es Kürzung gegeben und Umstrukturierung, sind die Ambitionen wahrscheinlich auch nicht mehr, dass man in diesem AAA-Space mitspielt, sondern dass man halt einfach kleinere Games produziert. Nehme ich mal an, so wie es tut.
Würde ich jetzt auch behaupten, ja. Weil die meisten von diesen Games sind, also viele von diesen Games gibt es ja einfach schon, das heisst, sie haben einfach irgendwelche Deals gemacht, damit sie eben kommen. Ich meine, irgendwie Into the Breach zum Beispiel, das Game hat es ja schon gegeben. Setting bieten sie dann einfach auch an, die werden sie relativ günstig bekommen. Und jetzt Monument Valley, eben ein Mobile-Game, wo es einfach exklusiv gibt bei ihnen, für das zahlt es sich mehr, aber die Entwicklung, sie sind, jetzt habe ich es nicht nachgeschaut, ob sie dann dort auch der Publisher sind, womöglich schon, aber gleich, es sind sicher alles kleinere Investitionen, als wenn du selber ein richtig grosses Game willst machen, weil ein AAA-Game, das verschlingt jetzt einfach immer irgendwie 50 Millionen aufwärts vermutlich, oder?
Ja. Ja, wahrscheinlich war es so, wann war das? So vor 2 Jahren, wo man das so gehört hat, dass sie all die eben der Halo-Veteran, God of War-Leute und so, dass sie geholt haben. Wahrscheinlich hat es jetzt irgendwie so 1,5 Jahre gebraucht, bis so ein Konzept ist gestanden, bis ein Budget ist gestanden für das Game und wo sie dann gesehen haben, ja, fuck, ein AAA-Game würde uns vielleicht 100 Millionen oder 200 Millionen kosten, also, vielleicht machen wir das jetzt gleich nicht. Es würde so vom Timing her etwa aufgehen, dass wir jetzt richtig in die Produktion würde gehen und Pre-Production und so, das hat man mal laufen, um zu schauen, was rauskommt. Und jetzt, wo es wirklich klar ist, hey, das ist ein Investment, da müssen wir wirklich reinsteigen. Und das ist auch ein Risiko, oder? Eben, man hat schon viel mal darüber geredet, AAA-Games zu produzieren ist ein riesiges Risiko, weil wenn die floppen, hast du einfach mal eben 100 Millionen, 200 Millionen in den Sand gesetzt, wie das Sony ja erst mit Concord gemacht hat, wo ja nach 2 Wochen, nachdem das gelauncht ist, komplett vor Bildfläche verschwunden ist und nirgendwo mehr zu kaufen ist, weil es so stark gefloppt hast und dann hockst du einfach auf 100 Millionen, wo du in den Sand gesetzt hast und für nichts warst. Und vielleicht war das ein schon zu grosses Risiko für Netflix.
Ich finde es schon noch krass, du hast gerade erst noch vor 6 Monaten, Domi, im April hast du darüber berichtet, dass Netflix ernst machen will in der Gaming-Sparte. Und dass man ja dort den Halo-Veteran, den Joseph Staten von Microsoft geholt hat, also als Creative Director bei Netflix durchzustarten.
Ah, das war erst vor 6 Monaten gewesen?
Das war erst vor 6 Monaten. Blödsinn, sorry. 6 Monate. Nein, 2023. Ich bin falsch im Jahr. Sorry.
Aber schon mal.
Aber es ist nicht so derart lang her. Und ich finde es einfach nur krass. Sieht man das nicht? Also man weiß es doch, dass es teuer, also man kann, ich finde, wieso komisch
offenbar zu hören,
man
nicht.
Kann doch nicht an den Punkt kommen, wo man sagt, jetzt schauen wir mal, was es kostet, ob das überhaupt sich lohnt oder nicht und so, und dann macht man das mal und kündet das an und holt all die Leute, und das sind ja wirklich nicht einfach irgendwie Pink und Palino, sagt man auf Italienisch, das sind einfach Hinz und Kunz. Das sind ja wirklich grosse, also das sind ja mega talentierte und etablierte Grössen, und jetzt kommt man an einen Punkt, wo man sagt, oh, ups, wir bleiben doch bei Mobile Games, das ist alles viel günstiger und wahrscheinlich sogar eh noch lukrativer mit einer Microtransaction oder so. Ich weiss auch jetzt nicht, ob Netflix auf Microsoft.
Ich glaube, die gibt es aber dort nicht. Ich habe das Gefühl, so Sachen gibt es dort nicht.
Ja, weil sie haben halt schon Abo. Es wäre ja noch krass, wenn du da irgendwie schon mittlerweile, keine Ahnung, 27 Stutz zahlst fürs Abo und dann auch noch Microtransaction. Aber ja, ich finde es irgendwie gleich, also ich verstehe das wie nicht so recht, dass man jetzt plötzlich merkt, doch nicht. Mir zeigt es einfach wieder, dass es eine verdammte Einstiegshürde ist, das AAA-Game. es ist einfach
Wahnsinn. Es überrascht mich eben einfach, wie du gesagt hast, dann holen es erfahrene Leute.
Hey, voilà,
dann könntest du doch meinen, die würden da irgendwie schon mal, das sind ja Produzenten darunter. Genau. Dann könntest du doch meinen, dann fragst du dir, hey, was kostet uns das? Mhm. Und dann, ich weiß auch nicht, die werden ja dann kaum gesagt haben, ja, bringen wir schon
ja, 10 Millionen. Eben.
Die werden doch das dann hoffentlich ehrlich gesagt haben. Und, aber ich weiß es nicht, vielleicht haben die sich einfach beim Bewerbungsprozess halt wieder mal irgendwie überverkauft und gefunden, nein, dann bringen wir locker 2 Jahre, stampfen wir eins aus dem Boden. Aber sonst, eigentlich sind das Leute, die müssen wissen, wie lange das geht, wie viel das kann verschoben werden und wie teuer das einfach ist. Und jetzt wirkt es wieder so, als hat Netflix erst nach 2 Jahren herausgefunden, scheisse, Games sind mit viel Risiko, viel Geld und verbunden. Und weißt, sie haben übrigens im Juli haben sie noch gesagt, sie stellen mega aggressive Gaming-Goals, also Wachstum-Goal für 2025 und 2026. Hm. Und ich meine, ob jetzt das noch eingehalten wird. Aber es ist einfach leider wirklich eines mehr, einfach wo ein Quereinsteiger sozusagen, wo sich einfach irgendwie übernimmt und offenbar nicht zu wenig Erfahrungen mitbringt. Und ich verstehe es wirklich nicht ganz. Wie, sie haben echt die richtigen Leute geholt, aber ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind die
vielleicht auch nicht. Was ich nicht gedacht hätte, ist, dass, obwohl es mit Google Stadia jetzt ja zwar nicht so geklappt hat mit dem Cloud Gaming oder nicht so, wie man es gedacht hätte, mich hat es wie nicht überrascht, und das sage ich jetzt als jemand, der nicht in der Gaming, nicht so tief im Gaming ist wie ihr, aber dass Netflix der richtige wäre, um Cloud Gaming zu pushen. Weil ich meine, sie haben das ganze Streaming überhaupt erst aus. Also weißt du, wenn wir uns zurückerinnern, 2007, wo Netflix ja angefangen hat, zu sagen, hey, DVD ausleihen ist ja schon cool, aber wäre es nicht cooler, ein Film ist scheiß, ist shitty 256 Kilobyte Internetleitungqualität im Browser zu streamen, oder? Und das ist ja damals etwas völlig so, ja, Kollege, Alter, niemand will das. Und sie heute, oder? Also alle haben das dann irgendwie doch wollen. Und sie hat da ja auch extrem viel investiert überhaupt in die ganze wie sagen wir, die ganze Grundlage, die ganze Basis vom Streaming selber, dass wir heute an einem Punkt sind, wo wir 4K UHD-Film mit HDR und Dolby Vision und whatnot streamen, auf alle möglichen Arten von Geräten. Also ich hätte wie das Gefühl gehabt, ich sage jetzt das wirklich ein bisschen als ignoranter Außenstehender, sie hätten doch eigentlich irgendwie das Know-how, wie man vielleicht auch Cloud Gaming könnte geil machen und so, dass es wirklich einschlägt und dann würde es irgendwo durchaus Sinn machen, hey, wir kommen mit AAA-Games und tun das mit wirklich voll pushen und es funktioniert und Google Stadia hat es versucht und es ist schief gegangen, aber wir sind Erfinder sozusagen, ich sage es mal einfach so, vom Streaming und wir
gut, die, schaffen das. Aber die Games, die hast du halt auch alle runtergeladen und ich glaube, das ich bin gar nicht sicher, ob sie das mal erwähnt haben, dass sie das vielleicht planen, um das zu streamen. Aber es hat ja Microsoft jetzt ein paar Mal müssen feststellen, dass das einfach die Leute zu wenig wollen, oder? Dass die wollen die Games einfach nicht streamen. Die Kundschaft, die sie dort gesucht haben oder abgehalten haben, die existiert einfach offenbar nicht.
Und was Netflix gemacht hat, ich weiß nicht, ob es immer noch so ein begrenzter Test ist, aber ich kann mich erinnern, dass ich darüber geschrieben habe. Sie hat erst gestartet, dass die Netflix-Games auf dem PC, auf dem Fernseher spielen kann. Und da bin ich mir nicht sicher, dass die werden wahrscheinlich auch gestreamt in dem Fall. Das ist wahrscheinlich auch über Cloud Gaming. Und da ist so wie einen QR-Code können scannen mit dem Handy oder Tablet. Und auf dem Tablet und Handy hast du dann wie einen virtuellen Controller gehabt und hast dann das Game auf dem Fernseher können spielen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich mit Streaming ist. Ich nehme es an, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, als Beispiel ist hier Oxenfree, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf dem Fernseher runterladen ist tatsächlich. Ich glaube, das ist wirklich Streaming. Also so ein bisschen begrenzt haben sie es, glaube ich, schon ein bisschen probiert. Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist von dem Test. Ich glaube, es nur in Kanada und den USA gewesen für ein paar ausgewählte User. Ich weiß gar nicht, was da der aktuelle Stand ist. Aber so grossflächig ausgerollt ist es auf jeden Fall noch nicht.
Ja, das stimmt. Weil so ein Oxenfree, ich meine, weißt du, wie viel Speicherplatz hat ein Smart TV? Sicher nicht viel, ja. Dann müsste es tatsächlich streamen. Ja genau, sie sind ja gar nicht die Einzigen gewesen, das ist ja gerade noch irgendwie gleichzeitig, hat Ubisoft auch mal wieder ein Studio geschlossen und zwar das Studio hinter The Lost Crown, also Prince of Persia, The Lost Crown, was ja eigentlich ein kritisches, extrem populäres Game war, das Simon hat es bei uns getestet und hat es super gefunden, so ein Platformer um halt The Prince of Persia, ist Anfang des Jahres rausgekommen. Und jetzt haben sie das Studio Ubisoft Montpellier haben sie einfach dicht gemacht. Sie sagen, es hat keine Entlassungen gegeben. Sie haben einfach die Leute in andere Teams verschoben. Aber es ist, auch bei denen läuft es irgendwie nicht. Das ist einfach,
aber eben, also haben sie wirklich das Studio dicht gemacht oder einfach das Team aufgelöst, das an dem gearbeitet hat? Weil die Berichte, die ich jetzt gelesen habe, sagen wirklich, das Studio gibt es noch tatsächlich und es hat keine Entlassungen gegeben. Und das Team schafft nicht mehr an Prince of Persia und es wird keinen Nachfolger geben und die sind transferiert worden zu anderen Projekten.
Gut, kommt ja. Ich gelesen habe, vielleicht haben die jetzt fünf falsch informiert gewesen, aber die haben gesagt, das Studio wird aufgelöst. Aber ich glaube, es kommt ja im Endeffekt auch aufs Gleiche raus. Also weißt, wenn die transferiert werden auf andere Projekte, ich meine, das Projekt von dem Studio ist ja das Game gewesen. Und wenn die jetzt alle in andere Projekte transferiert werden, das kommt ja für mich schon an einer Auflösung gleich. Aber spielt er dann auch wie nicht, oder? Es kommt ja aufs Gleiche raus.
Ja gut, ja, das Studio schliessen, dann ist es einfach geschlossen und weg, aber so schafft das Studio einfach an verschiedene andere Sachen. Also ist schon noch...
Nein, aber das ist ja kein... Ubisoft sieht man ja dann gleich sozusagen als grosses Ganzes, weil ja all die Studios helfen ja immer einander aus und schaffen ein gemeinsames Projekt. Darum habe ich jetzt das Gefühl, dort hat das Einzelstudio fast ein bisschen weniger Stellenwert als sonst so ein dediziert. Also es geht ja dann schon immer noch Massive und so, wo wirklich so eigene Studios sind, aber gerade zwei, so ein kleineres drum. Hey, aber ich weiss es nicht, das ist, genau, sie haben so, glaube ich, auch nicht offiziell kommentiert, wenn sie mir recht... Amal, stimmt, das haben sie bestätigt, doch, eben genau, sie haben das bestätigt, dass eben die Leute nicht entlassen werden, sondern
genau,
platziert ja. werden. Aber,
Spannend ist ja noch, anscheinend, das weiss ich nicht, was von dem offiziell ist und was nur Gerüchte sind, zu welchen Projekten sie transferiert wurden. Eins von denen ist ja anscheinend Beyond Good and Evil 2.
Ja, habe ich auch gehört, ja.
Ein Spiel, das sich mittlerweile länger in Entwicklung befindet als das legendäre Duke Nukem Forever. wann ist Beyond Good and Evil 2 angekündigt worden? Echt 2008 oder so irgendetwas?
Ist so lange her, ich weiß es wirklich. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Es ist überraschend lang her.
Das Game lebt anscheinend immer noch. Das ist schon unglaublich. Da würde mich auch interessieren, wie viel Geld das Projekt verschlungen hat über die Jahre. Das muss ja wirklich immens sein. Die Millionen, die dort reingeflossen sind. Und anscheinend auch das Rayman Remake. Ein Teil von der Belegschaft, die an einem Rayman Remake arbeitet. Das ist tatsächlich offiziell bestätigt worden auf Anfrage von irgendeinem Medium, weiß gar nicht welchem. Aber dass Ubisoft tatsächlich in der Anfangsphase ist, Rayman zurückzubringen, was mir natürlich sehr, sehr freut als alter Rayman-Fan.
Ja, ich wundere.
Ich habe wirklich momentan... langsam ein bisschen einen Win, gell, Ubisoft?
Denen klingt nichts momentan. Also, es ist schon so mit das Assassin's Creed Shadows, also wirklich das ist... Also das, entweder wird das ein Hit oder dann, ich glaube, dann wird es verkauft. Also einfach, dann schlägt es einfach ein. Das muss einfach ein Hit werden, sonst gewackelt das also mächtig, die Bude.
Also ja, nach dem grossen Fail, ich habe ja Star Wars Outlaws geil gefunden eigentlich, aber es stimmt tatsächlich, also auch nicht mega fertig. Aber es hat sich vor allem ja nicht so gut verkauft, wie man gedacht hätte. Das war eigentlich die grosse Niederlage von diesem Jahr gewesen. Und irgendwie auch sonst, man hat einfach das Gefühl, die laufen von einer Misere in die nächste.
Jedi Survivor von EA, das hat sich auch easy verkauft.
Ich habe das gut gelaufen, oder?
Ja. Das ist Outlaws. Ja, komisch.
Du, man weiß es nicht. Dann machen wir eins weiter. Dort kann man auch gespannt sein. Ein ambitioniertes Projekt. Und zwar Nintendo arbeitet offenbar an einem MMO. Das ist der geheime Spieltest, wo man sich anmelden konnte vor, glaube ich, zwei Wochen. Mhm. Wir haben es nicht können, wir haben es, glaube ich, nur aus Deutschland und anderen Ländern können. Und ja, natürlich sind jetzt gewisse Sachen durchgelegt. Der Test fängt heute an, wo wir es aufnehmen, gell?
Ja, genau. Ich habe vorher jetzt noch nichts Konkretes gesehen, dass Leute schon am Spielen sind, aber das hat heute tatsächlich angefangen, ja, genau. Und richtig, wie du gesagt hast, vor zwei Wochen hat Nintendo einfach so aus dem Nichts verkündet, hey, wir machen ominöse Nintendo Switch Online Playtest. Hier könnt ihr euch anmelden. Wir verraten euch nicht, um was es geht. Plätze begrenzt auf 10'000 Teilnehmende, glaube ich, insgesamt. Dem aus der Schweiz hat man leider nicht teilnehmen können. In Europa sind es, glaube ich, nur Deutschland, England, Italien so gewesen. Und natürlich die Plätze in Millisekunden vergriffen gewesen. Und man hat doch nicht gewusst, was zum Teufel geht es bei diesem Playtest. Was ist das? Und wieso macht Nintendo so ein grosses Geheimnis daraus, oder? Sie könnte einfach sagen, um was es geht. Und es hat mega viele Spekulationen gegeben. Zwei von denen, die ich schnell ansprechen, die ich echt cool gefunden hätte, was das wäre gewesen. Das eine wäre gewesen, dass Nintendo hat wirklich einen Streaming-Dienst getestet, dass sie das Cloud-Gaming einsteigen ernsthaft. Auf der Switch gibt es ja schon einzelne Games, die du kaufst. Und du kaufst dann nicht als Download, sondern du kannst dann echt streamen. Aber das ist so von einzelnen Third-Party-Hersteller. Control ist, glaube ich, von Remedy ist, glaube ich, so eins.
Assassin's Creed ist, glaube ich, das erste gewesen, oder?
Ja, stimmt. Assassin's Creed ist auch gewesen, genau. Aber eben, es ist jetzt nicht irgendwie in einen Service eingebunden, der von Nintendo betrieben wird. Und das ist noch so Theorie gewesen. Das könnte ja sein, dass das wird. Vor allem Nintendo hat den Leuten, die sich angemeldet haben, haben sie dann auch noch geschrieben, wir empfehlen, den Playtest im Fernsehmodus zu machen, also Switch im Dock, am Fernseher angeschlossen und mit einer Wired Connection, nicht mit Wireless. Und darum, ja, es könnte sein, dass sie irgendwie Streaming austesten. Ist leider nicht gewesen. Zweite Theorie, die ich sehr, sehr geil hätte gefunden, ist, dass Nintendo im Nintendo Switch Online-Abo endlich GameCube-Games integrieren. Für die, die es nicht wissen, im Nintendo Switch Online-Abo hat man Zugriff auf so einen Klassiker-Katalog. Du hast NES, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance und glaube Sega Mega Drive oder Genesis, bin mir nicht sicher. Aber ist GameCube wäre so, ist das Gleiche?
Ja, Dummies sagen Genesis und in Europa.
Okay, da bin ich immer verwirrt.
Ja, das ist ja komisch.
Und GameCube wäre so das nächste Logische gewesen, oder, was sie dort hätten integrieren können. Aber das ist leider auch nicht gewesen. Was es jetzt ist, also die Leute haben die App schon können vorab abladen. Die ist 2,2 GB gross gewesen, also schon recht gross. Und es hat noch eine zusätzliche Website gehabt, wo Informationen drauf sind gestanden. Ich glaube, die ist dann auch recht schnell wieder offline genommen worden. Aber aufgrund von diesen zwei Sachen hat man jetzt schon so ein bisschen klares Gefühl, was es ist, was sie da testen. Und eben anscheinend ist es ein MMO. Aber man weiß noch nicht genau, wird es jetzt wirklich ein richtiges Spiel werden oder wird das MMO einfach nur testet, um irgendeine Infrastruktur an die Grenze zu bringen und zu schauen, wie das funktioniert.
Wird es ein neues Miiverse?
Ja, genau, sozusagen. Und in diesem MMO geht es durch so wie ein Planet, ein leeren Planet. Und das Ziel ist, den Planet mit Leben zu befüllen, zusammen mit anderen Spielern. Und das machst du, indem du rausgehst auf diesen Planet und Beacons installierst. Beacons sind so wie grosse Lampen. Und diese Lampen leuchten und innerhalb von diesem Leuchtradius kannst du dann Zeug bauen. Und das Zeug, das du baust, sieht so ein bisschen Minecraft-mässig aus. So ein bisschen mit Klötzchen. Kannst deine Strukturen bauen, deine Häuser, was auch immer, das du dort baust. Und je höher du die Lampen platzierst in diesem Radius, desto höher wird oder desto grösser wird der Radius. Und das Ziel ist nachher, einfach bestimmte Teile von diesem Planet ganz zu erleuchten, zusammen mit anderen Spielern eben. Die machen zusammen, die zusammen bauen und zusammen an diesem Projekt arbeiten. So, und dann gibt es neben dem gibt's dann noch so eine Social Hub, wo du mit anderen Spielern kannst treffen, austauschen, die Character customizen, Items bauen, die du brauchst und so. Also so ein bisschen Bauspiele, wo du mit ganz, ganz vielen anderen Leuten gleichzeitig spielst und alle teilen sich eine Welt und das Ziel ist, die Welt irgendwie zu zerstrahlen in diesem Licht. So. Und aber es sieht so ein bisschen Minecraft-mässig aus. Die Spielfiguren, die sind noch schwierig zu beschreiben, das ist irgendwie so Mischung zwischen Fall Guys und
Super Monkey Boy oder so. Oder
wie ja, stimmt, so ein bisschen in die Richtung, aber ganz irgendwie ganz komisch, ganz weird. Und darum fragt man sich auch, sind die Charaktere vielleicht nur so Platzhalter und werden die dann im echten Game, wenn das kommt, durch irgendwelche Nintendo-Charaktere ersetzt oder durch irgendetwas anderes ersetzt? Man weiß es nicht. Es ist immer noch sehr, sehr mysteriös. Es ist im Moment eine Theorie rum. Phil, du hast es vorhin angesprochen, dass es wirklich so ein bisschen in Richtung Miiverse soll gehen. Miiverse, für die, die es nicht kennen, auf der Wii U. Wenn du die Konsole gestartet hast, bist du sozusagen in einem Hauptmenü gelandet, wo eigentlich nicht ein echtes Hauptmenü war, sondern so ein bisschen spielerisches Hauptmenü, wo du einfach so Mies, also die kleinen Spielfiguren von anderen Leuten gesehen hast, was die da machen sind, was sie am Spielen sind, was für Kommentare das sind, blöd zu bestimmten Sachen. Und auf dem 3DS hat es auch so Spielereien mit Mies gegeben, zum Beispiel mit Street Pass, wenn du die 3DS hast mitgenommen und andere Leute getroffen hast, die auch die 3DS dabei hatten, dass sie ihre Mies auf deine Konsole kommen und du schnell mit ihnen interagieren, Puzzles lösen, Spiel spielen und so. Und die Theorie ist, dass das vielleicht etwas Ähnliches könnte sein für die Switch 2. Dass es halt wie ein Teil von Firmware wird sein, der vorinstalliert ist. Und dann ist es einfach so, nicht ein richtiges Spiel, sondern halt wie etwas, was auf deiner Switch drauf ist, wo du immer wieder mal reinschauen kannst, ein bisschen Zeit drin verbringen und eben das nicht als eigenständiges Game released wird. Und das finde ich eine geile Theorie und das fände ich cool, wenn so etwas dabei ist. Finde ich immer geil, wenn so Spielereien von Anfang an dabei sind irgendwie.
Es klingt auch plausibel, finde ich, irgendwie. Also es klingt noch nach dem plausibelsten von dem, was man bis jetzt gehört, liegt und auch Bilder, so wie es gemacht ist, weil gut, eben, es ist halt ein Test. Vielleicht ist es wirklich noch im Moment mehr noch ein bisschen ein Proof of Concept und ein bisschen eine Technik ausprobieren. Und das Game sieht im Moment noch überhaupt nicht aus, wie das finale Game nachher nicht die Idee wäre. Oder man hat es zum Geheimhalten extra ein bisschen versteckt. Und am Schluss sind das nachher alle Super Mario-Figuren oder so, wer weiß. Aber so wie du es jetzt gerade beschrieben hast mit der Theorie, eben, es ist das Game, ich sehe auch noch nicht so genau, was das spielerische, also weißt, was baut man da für Welten? Es ist noch so unkonkret.
Aber es kann ja wie Minecraft sein. Also ich meine, wenn du jetzt die Bilder anschaust, also es hat ja eigentlich nur die drei Screenshots. Aber weißt du jetzt nicht, wie repräsentativ die sind.
Genau.
Aber ich meine, Minecraft ist eines der populärsten Games aller Zeiten. Und dass Nintendo mit sich im eigenen Twist das versucht zu machen, ich meine, die können ja das Miiverse, das kannst du ja verbinden. Ich glaube, das hätte natürlich schon Potenzial, weil eben die Leute sehen Nintendo immer noch als die Kinderkonsole, also einfach irgendwie die kinderfreundlichste Konsole. Und eben, Minecraft ist unter Jungen extrem populär. Und wenn du dann irgendetwas machst, wo du eben, kannst selber irgendwie bauen und du tust gleichzeitig wie so eine Welt bevölkern, wo dann die Leute hingehen können. Ich meine, ich finde, auf dem Papier klingt das schon noch geil. Also, ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Und das ist ja dann gleichzeitig eigentlich ein Social Hub. Wo ja. du dich nicht kannst chatten und nur mit irgendwelchen Emotes miteinander kommunizieren.
Ja, es gibt noch eine weitere Theorie, die ich sehr ernüchternd fände, nämlich, dass sie aus dem gar nicht etwas machen wollen, sondern dass es nur ein Test ist, ob sie ihre Online-Infrastruktur serverbasiert können betreiben, weil Multiplayer auf der Switch funktioniert im Moment peer-to-peer. Das heisst, wenn du Mario Kart spielst mit anderen Leuten, läuft es nicht über einen Server, der von Nintendo bereitgestellt wird, sondern es läuft wirklich von Konsole zu Konsole direkt. Und das ist ein Test, ob sie vielleicht Server einführen für ihre Online-Services. Und das Game ist eigentlich gar nichts, sondern es ist einfach nur zum Schauen, zum Stress testen, ob das funktioniert mit diesen Servern, die sie einführen.
Das wäre schon sehr langweilig.
Ja, das wäre die langweiligste Option, ja.
Mit ja. Stresstest.
Was auch noch lustig ist, Dataminer, die das Zeug eben schon runtergeladen haben und die App analysiert haben, die haben herausgefunden, das wird entwickelt von Nintendo EPD4. Nintendo hat intern haben sie 5 oder 6 Entwicklungsstudios, die wirklich Teil von Nintendo sind. Und EPD4, die sind bekannt dafür, dass sie einfach weirde Shit machen. Die haben zum Beispiel auch Alarmo gemacht, wo wir dann auch darüber reden. Die sind für das verantwortlich. Die sind aber auch für so Sachen wie Nintendo Labo. Das ist das Karton-Bastelteil für Switch, das mal rausgekommen ist. Das haben sie gemacht. Ring Fit Adventure. Also wirklich all die komischen, experimentelleren Sachen, für die sie sehr zuständig. Und ich finde, das passt mega gut so, zu dem, was das ist. Man weiß nicht genau, wie das funktioniert und was das soll, aber es passt, dass es von diesem Entwicklerteam kommt.
Irgendwie ist schon, was ich noch geil finde an der ganzen Story, ist das ganze Mysterium, wo sie das machen. Wo ich mich frage, ob das sogar extra gewollt ist, weil es ist doch irgendwie schon so, wenn du kommst und sagst, hey, wir haben da einen Test, aber bitte leaket nichts und sagt niemandem etwas.
Das ist das
so ja, gross angekündigt. Es geht 2 Sekunden und alle Leute, okay, leaken wir den Shit. Und das wissen sie ja doch, also so blöd sind sie nicht. Das wissen sie natürlich, vor allem wenn sie es noch extra sagen. Und das hat doch einen Grund, oder beziehungsweise warum machen wir das, also oder haben die eine Idee oder eine Theorie, warum man das so beschlossen hat, das so aufzugleisen, so als Mysterium, wo man nicht darüber reden soll, wohl wissend, dass am nächsten Tag alle darüber reden werden.
Hey gut, aber das ist bei all diesen Tests so. Die Playtests gibt es ja, oder? Also ich war auch letztens bei einem dabei gewesen, wo man nicht darüber reden darf. Und das gibt es halt immer. Und die Leute tun es immer leaken. Also du kannst das wie nicht anders machen, oder? Du willst ja etwas testen, du brauchst eine gewisse Masse. Und du willst es aber nicht über Medienmitteilungen die grosse Glocke hängen. Und es kommt dann auch nicht gleich viel raus. Und weißt du, ich glaube dann, es wird ja gleich weniger darüber geredet, als wenn sie es eben offiziell angekündigt, oder? Und eben,
ja, also der Durchschnitts-User wird wahrscheinlich wenig von dem mitbekommen im Vergleich zu, wie sie es offiziell angekündigt hätten. Ja.
Ich glaube, das ist nicht unbedingt. Bei Nintendo habe ich das Gefühl, das ist jetzt nicht unbedingt die Strategie dahinter, dass man da so ein bisschen, wie sagt man dem? Piratenmarketing, einfach so.
Virales Marketing.
Ja, einfach so etwas probiert. Drum.
Und sie haben ja dann auch alle Screenshots, die veröffentlicht wurden auf Twitter und so, haben sie sofort abgenommen wegen Copyright Infringement und so.
Ja, gut, ich bin jedenfalls gespannt. Ich hoffe schon auf ein MMO. Der verdammte Server-Test, das wäre ultra langweilig.
Das wäre wirklich so mit Abstand das langweiligste. So ein Trara am Leut.
Ja. Also gut. Das kommt, dann gehen wir weiter und schauen mal an, was der Wecker macht.
Neue Hardware
von uns testet.
Der Alarmo haben wir jetzt gerade davon geredet. Du hast ihn jetzt ein Weile ausprobiert, den Wecker von Nintendo. Und ist er lässig? Lohnt er sich?
Ich habe eine Woche mit dem geschlafen, beziehungsweise bin mit dem aufgewacht, eine Woche lang jetzt. Und ich finde es besser, als ich es erwartet hätte. Ja, wirklich, also, als ich es angekündigt habe, denke ich, das ist so ein bescheuertes Produkt, einfach. Ich muss jetzt gleich mal testen, einfach zum Wissen, wie es ist. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie Hoffnungen gehabt, dass ich es lustig finde. Aber ich finde es wirklich noch lustig. Es hat viele coole Sachen, aber ein grosser Kritikpunkt ist, dass relativ wenig kannst einstellen mit dem Wecker. Und das macht recht viel für mich kaputt. Aber da komme ich dann auch noch dazu. Zuerst mal zum Wecker an sich. Der sieht, für die, die es noch nicht gesehen haben, der ist einfach knallrot. Er sieht so aus, als würde er wirklich, als wäre er direkt aus einem Mario-Game entsprungen, finde ich. Wenn der irgendwie als Prop oder als Item in einem Mario-Game würdest sehen, würdest du denken, das passt dort rein. Ist noch schwierig zu beschreiben. Es ist so wie eine Röhre, auf der Vorderseite ist einfach so eine schwarze Fläche, wo das Display ist. Und die Röhre wird gegen hinten enger und ist abgerundet. Und hinten sind dann die Speaker. Und oben drauf ist so ein riesen Knauf, wo du kannst draufdrücken kannst. Und dann kannst du auch drehen, um durch die Menüs zu navigieren und so. Ich finde, so vom Design her ist Geschmackssache, aber ich finde, es ist ein Statement. es sieht nach Nintendo aus,
finde ich. Es ist ein Hingucker.
Ja, genau. Und es fühlt sich auch gut verarbeitet an. Es ist klar, es ist Plastik und so. Aber wenn du so in die Hand nimmst, hast du das Gefühl, okay, das ist etwas, das ist ein gutes Produkt. So. Das Einzige, was ich nicht geil finde, ist das Display auf den Pressebildern und auch auf ein paar Bilder, die ich gemacht habe, sieht es wirklich so aus, als wäre das Display rund in dieser Röhre drin. Aber es ist tatsächlich ein viereckiges Display, das in dieser runden Aussparung drin ist. Und obendran ist der Bewegungssensor und das ist speziell an diesem Wecker. Der Wecker hat einen Bewegungssensor und darum haben sie gesagt, dass sie nur ein viereckiges Display einbauen können. Im normalen Gebrauch fällt es nicht so auf, aber jetzt zum Beispiel bei Nacht leuchtet der Wecker auch. Und dann siehst du halt einfach, ja, es ist ein viereckiges Display und so. Mit OLED wäre es geil gewesen, aber whatever. Kostet ja nur 100 Franken,
der Wecker. Ich kann sagen, für 100 Franken könnte man schon vielleicht ein OLED erwarten.
Genau, und eben, speziell an dem Wecker, es hat Bewegungssensor und es hat ganz viele Nintendo Sounds und mit denen kannst du aufwachen. Es hat im Moment, eigentlich geht Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 und aus irgendeinem Grund Ring Fit Adventure. Okay. Ring Fit Adventure ist das Fitnessspiel mit dem komischen Ring, wo zur Corona-Zeit, glaube ich, rausgekommen und ein Verkaufsschlager war, weil die Leute daheim wollten trainieren. Und aus irgendeinem Grund ist das auch da drin. Keine Ahnung wieso. Wirklich. Ich habe noch nie jemanden gehört sagen, hey, ich bin ein verdammter Fan von Ring Fit Adventure. Ich würde gerne mit Sounds von diesem Spiel aufwachen.
Wie weckt die Idee so, go, 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 faster, faster?
Ja, genau. Oder so, irgendwie, ja, nur noch eine Übung. Deine Muskeln brennen schon. So, ja, weird. Aber hey, wenn jemand drauf steht, there you go. Per kostenlosem Update, der Wecker kannst du mit dem Internet verbinden. bekommst du dann noch Animal Crossing und Mario Kart 8. Und wahrscheinlich dann auch noch weitere Updates wird es geben.
Ich habe gehört, die Feen aus Zelda Breath of the Wild machen auch sehr spezielle Geräusche, wenn du mit denen aufwachst.
Was?
Die machen einfach irgendwelche komischen Sexgeräusche, habe ich gehört.
das ist mir noch nicht, vielleicht ist es irgendeine Game-Funktion, die ich noch nicht freigeschaltet habe.
Die einen haben erzählt, ihre Kinder haben dann auch den Wecker ausprobiert und gefunden, was sind das für komische Geräusche? Und die Vier macht auch so.
Also die einzige Fee, die ich jetzt gehört habe in Breath of the Wild, die hat gesagt, Link, wach auf. Das okay, ist die, die du am Anfang von Breath of the Wild hörst, wo du wirklich so aus dem Tank aufwachst, wo der Link 100 Jahre am Schlafen war.
Vielleicht haben sie aber einfach Scheissdreck erzählt und die Kinder haben sie auch beim Sex gehört. Und sie haben gesagt, nein, das ist der Wecker. Das
sind die Vieren. Hey, nein. Sehr schön. Ja, vielleicht gibt es auch irgendwo Optionen, wo du kannst eingeben, dass du über 18 bist und dann kannst du spezielle Sounds freischalten. Ich weiß es nicht. Ja. Genau, und zu jedem Game gibt es dann 7 unterschiedliche Szenen, die du auswählen kannst. Und eben jede von diesen Szenen soll dich so fühlen, als würdest du im Game aufwachen. Und es gibt intensivere Sachen und weniger intensive Sachen. Mein Liebling war aus Zelda, wo der Link mit so einem Paraglider durch die Luft flattert. Und dann hörst du einfach so, wie der Paraglider flattert. Du hörst Vogelgezwitscher. Und im Hintergrund ganz leicht die Melodie aus Breath of the Wild. Wunderschön zum Aufwachen. Aber es gibt halt auch intensivere Sachen, wie zum Beispiel aus Splatoon, aus dem Ballerspiel von Nintendo, wo du einfach mit Feuersalven geweckt wirst von diesen Paintguns aus dem Spiel. Und das ist Geschmackssache, sage ich jetzt mal. Aber es ist lustig.
Was mich am meisten interessiert, der Clou von diesem Wecker ist ja, dass man muss aufstehen, damit genau. Er aufhört zu läuten. Ich stelle mir das ist, für mich ist das ein absoluter Albtraum. Also das ist die Hölle für mich. Wenn ich in die Hölle komme, das wäre...
Dann wird der Alarm, der dort auf dem genau. Also, wie der Alarm mit Ring Fit Adventure, wo der morgen gesagt hat, sollst du trainieren.
Genau. Ich merke mir erst auf, wenn ich trainiert habe.
Aufstallungsschütze. Hör erst auf, wenn du 10 gemacht hast. Genau, Bewegungssensor hat es drinnen und der funktioniert so, der Alarm startet und wenn du genug bewegst im Bett, dann tut es der Alarm leisiger stellen. Zuerst mal, das ist so die erste Stufe. Und nachher tönen nur so leisliche Hintergrundgeräusche und es ist ein bisschen angenehmer. Ganz ausschalten geht aber nur, wenn du aus dem Bett entfernst, wenn der Sensor bemerkt, okay, es bewegt sich niemand mehr im Bett, es ist niemand mehr im Bett, ich höre auf. Dann ertönt so eine kurze Fanfare, also bu-bu-bu, juhu, hast du geschafft, Konfetti auf dem Display. Und nachher wechselt der Wecker in Überwachungsmodus. Oh. Und der Überwachungsmodus bedeutet, wenn du innerhalb von einer Stunde wieder ins Bett begibst, dann fährt der Alarm wieder von vorne
aus. Ich kann gerade sagen, das war mein Workaround, schnell einmal aufstehen ins Bett.
Nein, Alarmo ist unbarmherzig. Aber du kannst jederzeit, notfallmässig kannst du den Alarm manuell übersteuern, auch im Bewegungsmodus. Also du kannst auf ein Ding draufdrücken, auf einen Knauf draufdrücken, drehen und sagen, hey, ich will den Alarm deaktivieren. Das geht schon jederzeit. Also es ist nicht so, dass du wirklich musst aufstehen, aber die Idee und das Coole am Ganzen ist, dass du wirklich, ohne den Wecker zu berühren, in den Tag kannst starten und schnell aus dem Bett kommst. So.
Und hat das funktioniert bei dir? Also hast du das Gefühl, es ist, bist besser aufgestanden?
Ich habe Geld gefunden. Ich hatte Angst, dass mir die Sounds wird kaputt machen. Aber es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn du einfach immer zu deinem Lieblingslied aufwachst. Oder du machst jetzt das Lieblingslied kaputt. Und das habe ich auch so ein bisschen hier Angst gehabt. Gut, das ist erst eine Woche durch. Aber den Effekt habe ich jetzt nicht gehabt. Der Effekt, den es bei mir ausgelöst hat, ist, dass ich einfach wieder Bock hatte, die Games zu spielen. Super Mario Odyssey und Breath of the Wild. Und so, fuck, ja, eigentlich würde ich schon gerne wieder. Und es hat irgendwie so ein wohlig, so irgendwie ein nostalgisches Gefühl ausgelöst beim Aufwachen. Das habe ich noch gerne gehabt.
Es ist einfach wieder ein verdammtes Marketing-Tool.
Absolut, ja.
Wir müssen einfach die Leute einfach triggern, den ganzen Tag mit Sounds beschallen, damit, ich muss wieder zocken.
Du wachst mit diesen Sounds auf und hast so das Gefühl, ich würde gerne zocken. Und du gehst mit diesen Sounds schlafen, das ist ja auch noch. Der Bewegungssensor wird auch genutzt, wenn du ins Bett gehst, dann spielt er so Schlummer-Sounds ab. Aus dem jeweiligen Spiel, wo das weggestellt ist worden. Bei Zelda ist es zum Beispiel einfach so ein Lagerfeuer, das knistert. Das finde ich auch nicht wirklich noch angenehm gefunden. So. Aber du gehst dann auch mit dem schlafen.
Sie sind so evil. Sie sind so evil geniuses, Mann. Das ist unglaublich.
Was niemand weiss, weil man ja alle in dem Moment am Schlafen ist, ist irgendwie, wenn du in der Tiefschlafphase bist, fängt dir so von Sounds ins Unterbewusstsein an von einspielen.
Er sagt dann so irgendwie Mario und Luigi, kommt am X November für das Geld.
Du willst es spielen.
Kauf viel sein.
Das ist schon noch lustig, in der Nacht tust du deine Bewegungen auch aufzeichnen. Und du kannst dann am nächsten Tag schauen, wie sehr du dich bewegt hast. Aber eine andere Funktion, die so eine hat, ist, der Bildschirm ist ausgeschaltet in der Nacht, also der leuchtet nicht. Aber wenn der Wecker merkt, dass du dich bewegst, dann tust du den Bildschirm einschalten. Das ist noch lustig, wenn das passiert in der Nacht und dann auf den Bildschirm vom Wecker schaust und du siehst, so, der Mario schaut dich einfach an. Der beobachtet dich die ganze Zeit beim Schlafen.
What the fuck, man?
Und der Link, der einfach neben dem Lagerfeuer sitzt und dich anschaut.
Fällt nur noch so der Sound, so
Gar nicht creepy.
So beknackt.
Fällt nur, dass der genau. Bär das Brot auch noch auftaucht und so, was machst du noch? Geh schlafen.
Aber das funktioniert alles gut mit dem Aufwachen und Registrieren, ob du noch im Bett bist und so. Es funktioniert aber nicht mehr gut, wenn eine andere Person im Bett ist oder wenn ein Hund im Bett ist. Und das ist ein bisschen das Problem am Ganzen. Szenario, ich bin am Montag stand ich abends irgendwie schon um 6 Uhr auf, um auf den Zug gehen, auf Zürich. Meine Freundin kann bis um 8, halb 9, 9 schlafen. Und jetzt, wenn ich aufstehe, bemerkt der Wecker, dass ich aufgestanden bin und der Alarm hört auf. Das funktioniert. Das Problem ist, aber nachdem geht er in den Überwachungsmodus und wenn sich meine Freundin dann im Bett bewegt, dann reaktiviert der Alarm wieder. Darum ist es wie unbrauchbar, wenn nicht beide Leute gleichzeitig aus dem Bett rausgehen und nachher wirklich nicht mehr im Bett drinnen sind. Das ist bei uns selten der Fall und darum kann ich den Wecker eigentlich nur brauchen, wenn ich weiss, okay, ich muss nachher aufstehen, ich muss allein aufstehen, dann funktioniert es, dann ist alles gut. Aber mit mehr als einer Person im Bett wird es schwierig. Aber es erkennt, dass es aufhören muss, aber das Problem ist der Überwachungsmodus, den du nicht ausschalten kannst, das finde ich verdammt schade.
Das ist eben wirklich einfach nur für Singles und Setting, die es werden wollen, oder?
Genau. Und eben der Hund, wir lassen den Hund, unseren Hund Lino, lassen wir am Wochenende abends aufs Bett, um mit ihm kuscheln. Und wenn der dann noch im Bett bleibt liegen, wenn wir aufgestanden sind, ist dann auch so, wenn er sich ein bisschen bewegt, geht der Uralarm wieder los. Und er hat es nicht so cool gefunden. So hure genervt geschaut und so. Genau. Aber das ist eben, das ist so ein bisschen das Ding am Ganzen. Es hat zu wenig Einstellungsmöglichkeiten, dass du so auf deine Bedürfnisse kannst anpassen. Und darum nutze ich es jetzt auch mittlerweile im Knopfmodus. Es gibt auch einen Modus, wo du den Sensor kannst ausschalten kannst und einfach von Anfang an sagen, ich will einfach auf den Knopf drauf drücken. Aber das ist dann nur noch halb so lustig. Es ist auch lustig am Morgen, ja, wenn du mit dem aufwachst und bemerkst, das Geräusch tun sich, je nachdem, wie wir bewegen, tun sie sich anpassen, verändern und es hört auf, wenn ich aufstehe. Das ist so die Hälfte von dem, was lustig ist, und die Hälfte ist, dass es Nintendo Sounds sind. Mhm. Einfach eine Hälfte kann ich nicht brauchen.
So aber richtig. Hast du nicht das Gefühl, es ist einfach, das ist so ein typisches, so ein, darum haben sie es jetzt auch rausgebracht, das kann man all den Nintendo-Fans auf die Weihnacht schenken. Und ja. Das wird man ein bisschen brauchen, eben genau, ich sage jetzt einfach irgendwie 60% werden sie es nicht können brauchen, weil es einfach nicht praktikabel ist, weil es mit anderen Leuten schläft. Und die anderen, ich weiß auch nicht, nach irgendwie 3 Wochen ist es einfach irgendwie gesehen. Hast du nicht das Gefühl? Und ich glaube, die Sounds, das wird dich schon nerven. Ich glaube, wenn du die Games spielst im Fall. Also ich hatte das ja wirklich auch früher mit so Sounds, die ich abgespielt habe. Und irgendwann ist, wenn du die einfach sonst wieder hörst, assoziierst immer mit dem Schlafen und dem Aufstehen. Und das bedeutet meistens, du assoziierst mit dem Schaffen. Und das ist dann einfach irgendwie so semi-geil.
Ich weiß es nicht, ja, ich bin gespannt. Also ich werde sicher noch eine Zeit länger brauchen, einfach zum schauen, wenn ich da irgendwann genug habe. Ich glaube, wir werden die Sounds nicht verleiden, sondern eher eben das Nervige, das hat so wenig kannst einstellen. Ich meine, du kannst nicht einmal mehrere Weckrufe speichern. Du hast immer nur einen Weckruf, den
du hast. Und ja, logisch, du musst ja nicht snoozen.
Nein, aber wenn du irgendwie an unterschiedlichen Zeiten aufstehst, das muss ich einfach jedes Mal neu eingeben.
Das ist ja dumm, ja.
Und das ist halt so das Mühsame. Noch etwas Lustiges, auch komplett unnötig, aber verdammt lustig, es gibt Stundentöne, die du kannst einstellen. Das heisst, das ist eine volle Stunde, dass der Wecker Geräusche macht. Und je nachdem, welcher Weckruf das eingestellt ist, macht es unterschiedliche Geräusche. Also wenn 5 ist, sammelt der Mario plötzlich 5 Münzen. Oder es werden 5 Pikmin gepflückt. Und jetzt mal erschrecke ich, was ist das für ein Geräusch jetzt? Ah, das ist der Alarmwecker. Aber auch hier, das ist im Fall verdammt dumm. Die schalten sich, wenn sie schalten sie sich automatisch ein, nachdem der Weckruf durch ist. Das heisst, auch hier wieder Szenario, ist am 6 Uhr auf, meine Freundin ist noch im Bett, wird dann am 7 Uhr von den Stundentönen geweckt, weil ich bin ja aufgestanden.
Aber dann bringen sie ja gar nichts. Also ich weiß auch nicht.
Aber ja, genau. Das nicht kannst definieren, wo die Stundentöne von dann bis dann haben. All das kannst du nicht. Und das finde ich so ein bisschen
und am Wochenende musst du ihn manuell abstellen, in dem Fall.
Wie?
Also am Wochenende, nehme ich an, brauchst du keinen Wecker.
Ja, also was du kannst machen, ist sagen, dass es am Wochenende nicht so läuft.
Ah, okay, das kannst.
Aber du kannst nicht mehrere Weckzeiten oder mehrere Konfigurationen am Montag, wo du mit Zelda geweckt werden, am Dienstag, wo du mit dem geweckt werden und um diese Zeit oder mit Bewegung oder ohne Bewegung, das kannst du alles nicht.
Ja gut. Alarmo, 100 Stutz, aktuell nur mit dem Nintendo Online Abo, aber nächstes Jahr kannst du auch nicht kaufen, oder?
Genau. Das Abo wird übrigens nicht benötigt, um irgendwie den Wecker bedienen oder um mit dem Internet verbinden, sondern das ist einfach wirklich nur, damit es nicht zu viele Leute Zugang zu dem haben. Weil sonst, ich glaube, mittlerweile ist es wahrscheinlich auch ausverkauft.
Das ist so absurd. Ja, komm, von einem weirden Scheiß zum nächsten. Gehen wir doch mal in den Big Screen über. Play the Park Towns.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Jesus shows you the way to the highway. Haben wir geschaut. Wir haben wieder Movie Night gemacht und wir schauen immer irgendwelche schrägen Filme. Aber die Frau hat mich noch gefragt, schaut ihr wieder irgendeinen komischen Trash-Film? Ich so, nein, das stimmt, wir schauen nicht immer Trash-Filme. Und das Mal haben wir, glaube ich, keinen Trash-Film ausgesucht. Und natürlich schauen wir den ersten wieder einen kompletten Trash-Film. Obwohl, das klingt so negativ. Wirklich, ich glaube, es ist der schrägste Film, den ich je gesehen habe. Oder definitiv einer von der allerschrägsten. Der ist aus dem 19. von Miguel... ich kann ihn gar nicht aussprechen. Mit 2 L am Anfang. Lzano. Man kann ihn mieten auf Apple TV. Also man muss nicht allzu weit suchen. Und der kannst du irgendwie so beschreiben aus so einer Mischung aus 60er-Jahren James Bond, Kung-Fu-Film, 70er-Jahren Filipino Exploitation, Retro, Science-Fiction, ich weiss nicht, und kalte Kriege-Elemente. Es ist ganz, ganz schräg, wirklich.
Aber habt ihr gewusst, um was es geht, bevor das der Name gewählt hat? Oder hat er dich gefunden, das ist ein geiler Name?
Nein, nein, wir haben, also ich meine, ich weiss gar nicht, wer ihn ausgesucht hat. Wir haben dann einfach den Trailer vorher geschaut und dann siehst du sofort, dass das ein ultra weirder Film ist. Und es ist auch wirklich einer, wo du merkst noch relativ schnell von der Machart, es ist nicht so wie The Room, weißt du, wo irgendwie unfreiwillig lustig ist, weil einfach der, was gemacht hat, einfach keine Ahnung hat, wie man einen guten Film macht. Mhm. Und darum ist das verdammt lustig. Bei dem ist es so das Gegenteil. Das ist wirklich, der, was die was gemacht haben, eben der Miguel, der ist der Regisseur und der, was Drehbuch geschrieben hat, von Filmmacher kommt der offenbar schon draus. Also, weil einfach die Szene und auch technisch ist der hure gut umgesetzt. Und er fängt an mit so zwei CIA-Agenten. Eben, da kannst du dir das vorstellen, er wirkt schon tendenziell wie so ein 70er, 60er Jahr, so ein 70er-Jahr-Film, also ein bisschen von den Farben und so. Und sie sind dann irgendwo, legen dann wirklich so fette alte VR-Brüllen an, legen sich an und tauchen dann in so eine VR-Welt ein, um ein Virus von der Sowjetunion kaputt zu machen. Und sobald sie in dieser Welt innen sind, haben sie wie so Papiermasken auf von irgendwelchen Leuten, die einen kennst du irgendwie, und die Bösen haben dann auch solche vom Stalin an und so. Und die denen ist ganz komisch. Dort sind ja dann echte Umgebungen, aber sie bewegen sich wie mit Stop-Motion. Und ich bin nicht ganz sicher, wie sie das eigentlich gefilmt haben. Weißt du, ob du einfach irgendwie kannst einfach ein paar Frames rausnehmen oder so? Also, oder ob sie sich wirklich so bewegt haben. Ich habe nicht ganz gecheckt, wie das technisch gemacht worden ist. Aber es hat einen ganz eigenartigen Stil, weil es eben so. Es sieht aber noch elegant aus, oder? Mhm. Und in dieser Welt ist es immer so. Und dann wird er halt der Gargano, der Agent Gargano. Und der bleibt ihm da drinnen feststecken. Und der Rest der Story kannst du eigentlich fast nicht beschreiben. Das ist halt, es geht irgendwie um den Stalin, also beziehungsweise einfach einer, der die Stalin-Masken anhat. Ich weiß nicht wirklich, wer darunter ist. Wo gegen die CIA kämpft, dann irgendwann kommt noch so ein schwarzer Batman mit wirklich so einem alten, trashigen Batman-Kostüm, wo das Batman-Logo ist immer so leicht zensiert, also flimmert einfach so leicht, damit es aber nicht ganz siehst, dass der Batman ist. Und
einfach so ganz offensichtlich zum Copyright-Infringement zu vermeiden.
Ja, vermutlich. Und das wechselt dann auch immer. Er ist meistens in dieser VR-Welt und die anderen aussen dran, versuchen dann irgendwie seine Freundin, versucht auch irgendwie zu helfen, ihn zu befreien. Und er ist dann speziell der Daniel oder Daniel Tadesse, ich glaube, er ist aus Estland. Das ist tatsächlich auch nicht der klassische Schauspieler, er ist so ein kleiner, irgendwie so ein Buckel, oder? Mhm. Und hat dann eigentlich immer Rückenweh im Ding, aus irgendwelchen komischen Gründen. Es ist einfach alles schräg an dem Film. Du kannst auch wirklich nicht irgendwie die Story erzählen. Schlussendlich träumt er davon, mit seiner Freundin irgendwo ein Pizza-Büssli am Strand zu machen. Und er macht dann immer überall Pizza und beschwert sich dann, wenn andere Pizzas machen. Und weißt, der Boden ist nicht so richtig durch. Dann irgendein Kontrahent, den sie haben, ist der Mr. Sophistication, der mit seinen drei Kung-Fu-Masters, und die heissen Spaghetti, Ravioli und Balthasar. Und dann kommt es dann irgendwann. Natürlich hat es so eine Kung-Fu-Szene, und die ist dann richtig gut choreografiert. Du merkst, gegen den, der kämpft, der kann definitiv Kampfsport. Und eben so cineastisch. Also weißt, die Szenen sind recht gut und er hat mega viel Szenenwechsel. Und da ist ja gerade so bei, wenn du jetzt denkst, so low budget. Mhm. Sie sind eigentlich in Äthiopien und wirklich ganz verschiedene Locations. Also es wechselt ständig und es hat alles so eben lustige Retro-Vibes. Der Gargano ist schlussendlich landet er einfach irgendwo per USB-Stick in so einem kleinen, portablen Röhrenfernseher, wo sie rumträgt. Was steckt sie hinten einfach in den USB-Stick. Irgendwann siehst du den Fernseher auch von hinten und es hat definitiv keinen USB-Anschluss. Genau, und irgendwann kommen aus irgendwelchem Portal komische Aliens raus, sehen aus wie Aliens oder irgendwelche Krustentiere mit so geilen also Outfits halt, wie so einem alten Godzilla-Film. Und mit dem kämpfen sie und dann stellt sich aber aus, dass dort unter steckt der Jesus, also der Typ, den ist der Jesus, der aber aussieht wie der Tom Cruise.
Okay.
Und hey, es ist alles so weird, wirklich. Und es war wirklich sehr unterhaltsam gewesen. Muss aber gleich sagen, alle haben ihn wirklich gut gefunden, wir sind etwa die Sechsten gewesen. Haben aber alle gefunden, wo man gesagt hat, er geht nur 1,5 Stunden und sie so, ja, kommt mir jetzt aber schon ein bisschen länger vor. Das ist wiederum eigentlich nicht so ein gutes Zeichen. Ja, ja, ja. Aber er war schon unterhaltsam gewesen, ultra komisch.
Da muss man schon fast heim und oder betrunken schauen.
Hey, ja, ja,
vor allem mit Kollegen. Also ich glaube, das ist keiner, wo du alleine schaust.
Nein, genau, das ist wirklich so ein klassischer, wo du zusammen schaust und so schräg. Es hat wirklich, der wimmelt einfach von schrägen Szenen.
Wie ein Fiebertraum.
Ja, wirklich.
Genau. Eigentlich ein Fiebertraum. Da. Und dann habe ich den Stalin gesehen in einer VR-Welt und dann das ist der Batman gekommen.
Den Leiter, der eine Leiter namens in VR hat die verschiedenen Masken und dann ist er einfach der George Bush, also der alte Bush und ich kann so irgendwie mit den Leuten reden und ey, es ist einfach, mich eigentlich nicht checkt, aber es ist super weird gewesen. Was ich auch nicht ganz checkt habe, gelesen habe ich, dass der auf Englisch gemacht worden ist, aber es ist nicht irgendwie richtig, also es hat nicht ausgesehen, wäre es wirklich perfekt synchron. Mhm. Und eben, weil die kommen ja teilweise auch aus Estland und so, darum bin ich nicht wirklich ganz sicher, weil ob das wirklich einfach nachvertont ist oder wie auch immer. Wir haben auf Englisch geschaut. Ja, verdammt schräg. Ich habe gesehen, du kannst einen Apple TV kannst einen mieten. Ja, Jesus shows you the way to the highway. Hat natürlich auch eine Szene, wo, sie, wo das wie wortwörtlich vorkommt. Dann kannst du wieder sagen, that's the name of the movie. Dann sagen sie irgendwo, hey, wo müssen wir durch? Und dann sagt Jesus, du musst hier auf dem Highway durch.
Okay.
Ja. Dann macht der Titel immerhin Sinn.
Ja, völlig. Es kommt vor.
Oh, er ist Spoiler.
Ja. Genau, ja. Also, gut, kommt dann auch schräg, aber vermutlich weniger schräg. Dann haben wir etwas in das Spielecke und wechseln wir auch noch geschwind.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Ja, du, Domi, du hast den zweiten DLC zu Alan Wake 2 gespielt. Kann der etwas?
Der kann etwas, ja. Der zweite DLC, der heisst The Lake House.
Ah, genau.
Und die erste Erweiterung ist ja erst rausgekommen. Wann war das? Im Juni gewesen, eigentlich so irgendetwas. Das Gefühl, ja. Night Springs hat die geheißen, die habe ich ganz, ganz geil gefunden.
Sehr geil gewesen.
The Lake House ist jetzt ein bisschen traditioneller, ein bisschen näher am Hauptspiel dran. Für die, die das Hauptspiel nicht kennen, Alan Wake 2, das ist Ende 2023 erschienen. Phil, du hast es ja gespielt. Luke, hast du das mal gespielt? Oder?
Nein, gar noch nicht. Nee.
Ich glaube, das wäre etwas, was dir vielleicht würde gefallen würde, so vom Stil her und von der Zählweise her. Und wie sie das Studio ist bekannt dafür, dass sie so Real-Life-Sequenzen, die sie wirklich gefilmt haben, im Game verwenden auf sehr einzigartige Art und Weise. Muss man reinschauen, ich glaube, das
ist ja, ich habe es wie schon so oft wie auf der Liste gehabt und irgendwie gedacht, und irgendwie nicht ergeben. Aber ich glaube, so total. Es sieht wirklich auch mega cineastisch aus. Und
ja, mega.
Absolut, ja. Wie ein Game, wo ich eigentlich noch
heute mega... Sowieso für alle Fans von David Lynch und all das, ja. Zeug, was in die Richtung geht. Unbedingt spielen. Genau, und in diesem Spiel, in Alan Wake 2, geht es ja um den Schriftsteller, der Alan Wake, wo die Prämisse ist, ganz grob, dass das Zeug, das er schreibt, wird Realität. Und er hat halt auch so Horror-Sachen geschrieben und die sind halt eine Realität geworden. Am Ende vom ersten Spiel ist er so wie ein, wie kann man dem sagen, so wie eine Paralleldimension gefangen gewesen, wo er weitergeschrieben hat. Und das, was er geschrieben hat, eben hat in einer rechten Welt stattgefunden. Und in Alan Wake 2 ist es darum gegangen, den irgendwie zu suchen, den zu retten. So, das war so ein bisschen die Prämisse vom Spiel gewesen. Und in The Lake House, das spielt während der Ereignis vom zweiten Spiel, parallel zu den Ereignissen. Du spielst eine Figur, die heisst, ich muss schnell schauen in meiner Notiz, Kieran Esteves heisst die. Das ist eine FBC-Agentin, nicht FBI, sondern FBC-Agentin. Wahrscheinlich da schon im Hauptspiel ist vorgekommen, ich habe mich aber nicht mehr an die können erinnern. Seht ihr den Namen etwas, Phil?
Nein, ich überlege jetzt gerade, weil ich das noch... Also, das ist das Federal Bureau of...
Control, ja genau. Ja, doch, nicht ja. FBI, sondern FBC. Ja. Control, das ist dann wie ein fiktives Büro, wo sie sich ausgedacht haben für Alan Wake 2, wo aber auch in einem anderen Spiel von Remedy vorkommt, nämlich eben in Control. Das ist 2018 rausgekommen, glaube ich. Und die Remedy-Spiele, die sind bekannt dafür, dass sie immer so ein bisschen miteinander verknüpft sind und es gibt so ein Universum, das Remedyverse nennen sie es. Und in dem spielen alle und The Lake House ist jetzt wieder so ein Fall, wo beide Welten, also von Control und von Alan Wake, wo sie mega nah zueinander kommen. Und das ist so ein bisschen wie ein Setup für Control 2, wo auch schon angekündigt ist worden. Also es ist ziemlich obvious, dass es echt so ein bisschen wie Werbung ist für Control 2, weil es werden viele Themen aufgegriffen vom vom Control-Spiel 2018. Es werden auch viele Sachen weitergeführt aus dem Alan Wake 2 von letztem Jahr und es kommt beides so weit zusammen. Genau. Als Kieran, STWS, untersuchst du das Lake House. Das Lake House ist so wie ein Untersuchungs-, also Forschungs-, Stützpunkt von dem Federal Bureau of Control, wo sie aufgestellt haben in dieser Stadt, wo der Alan Wake verschwunden ist, um die paranormalen Sachen zu untersuchen, die es dort gibt. Und dort haben sie Experimente durchgeführt. Ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, was es ist, aber ich finde die Prämisse sehr cool. Sie haben nämlich Künstler kidnappt sozusagen und haben sie gezwungen, in dieser Forschungsanstalt Kunst zu erstellen. Weil die paranormale Energie, die es dort gibt, die reagiert eben auf Kunst. Alan Wake hat sie reagiert auf das, was er geschrieben hat. Das ist eine Realität geworden. Und jetzt haben sie Künstler kidnappt und haben sie gezwungen, dort Sachen zu schreiben, aber auch Sachen zu malen, um diese Energie irgendwie können zu kontrollieren. So. Natürlich ist das Experiment schiefgelaufen.
Und natürlich. Das,
ja. Du musst als die FBC-Agentin musst herausfinden, was schiefgelaufen ist und sowieso, ob es noch Überlebende gibt und so weiter und so fort. Also Prämisse super cool. Und es ist gleichzeitig auch noch so ein kleiner Meta-Kommentar, zumindest du nicht das so ein bisschen lesen, über die ganze AI-Debatte und Kunst als Produkt und so, weil du siehst dann so wirklich, sie haben nicht nur Künstler kidnappt, sondern sie haben auch so Apparate hergestellt, die automatisch Sachen schreiben. Aber halt nicht AI in dem Sinn, sondern wirklich so wie mechanisch, siehst du, so wie sie auf der, auf der wie sagt man, Schreibmaschine tippen. Aber in den Notizen, die du dann siehst du so, ja, es funktioniert nicht ganz, eben, weil die Kunst ist erzwungen und ich glaube, die Entität, die paranormale Entität reagiert nur auf Kunst, die von Herzen kommt und nicht auf Kunst, die produziert wird und so. Das habe ich noch recht cool gefunden.
Böse Dämonen kannst du nur machen mit echter Kunst.
Genau. und es spielt sich genauso wie Alan Wake 2. Also du läufst durch dunkle Gegenden, löst Rätsel mit deiner Taschenlampe, tust die Monster, die entstanden sind durch die Kunst, musst sie zuerst paralysieren und dann kannst du sie abschiessen. Und es spielt sich wirklich genau gleich wie Alan Wake 2. Im Vergleich zu Night Springs, zum ersten DLC, wo ja wirklich so recht crazy war, wo sie irgendwie alles auf den Kopf gestellt haben, das ist jetzt wieder sehr, sehr traditionell wie Alan Wake 2. Was mir nicht gefallen hat, sind die neuen Monster, die sie vorkommen. Es sind so Monster, die in Farbklecks leben. Also überall auf der Wand hast du so Farbklecks. Und manchmal kommen einfach Monster aus denen raus. So Farbenmonster. Und das ist einfach sehr nervig. Die kannst du nicht besiegen. Die verfolgen die einfach. Und wenn sie die einmal haben, dann tun sie die fast töten. Und du musst die mit Glück kannst du wieder freikämpfen. Und so. Nervig. Die haben mich irgendwann genervt. So, ja. Irgendwann habe ich es dann auch gesehen bei denen. Und es hat auch sehr viele Notizen. Also, ich habe schon gefunden, in Alan Wake 2 hast du mega viel müssen lesen. Also, wenn du es willst, ist alles optional natürlich. Aber die Dichte an Notizen, die du hier findest, ist unglaublich. Damals habe ich echt gefunden, ich war mehr am Lesen als am Spielen. Weil ich habe dann gleich irgendwie das Bedürfnis, alles zu lesen und daraus zu kommen, was passiert ist. Da. Trotzdem habe ich Zeug verpasst. Und dann hast du dann angefangen, ja komm, irgendwann ist es gut mit diesen Notizen.
Hey, das ist im Control ist das so extrem.
Dort hat es auch sehr viele Notizen gehabt, ja genau.
Ich finde es halt eben schon nicht die geilste Art, zum Geschichten vermitteln. Ja.
Die Rätsel habe ich auch nicht cool gefunden, was es hatte. Es hat immer mal wieder so PCs, die du musst knacken mit Passwörtern. Und natürlich musst du dann im ganzen Raum suchen, was für Zahlen könnte verwendet werden für das Passwort. Und ich habe immer gefunden, es ist nicht eindeutig, was mit dem Spiel herführt und was für Zahlen sie verwenden muss. Es war immer so ein bisschen Trial and Error gewesen. Vielleicht bin ich echt zu dumm gewesen, aber das ist hat nicht so gepasst. Aber auch, sonst alles easy. Es spielt sich wie Alan Wake 2 und es hat eben auch einen Teaser für Control 2 drinnen, optionale. Es ist quasi wirklich wie ein Trailer zum Spiel, wo du freischaltest. Und für Leute, die in diesem Remedyverse drinnen sind, die wissen, was in Control passiert ist, in Alan Wake passiert ist und die sich auf das nächste Spiel freuen, ist super. Aber ich habe so ein bisschen gefunden am Schluss, ist jetzt nicht irgendwie unbedingt nötig gewesen. So. Bei Night Springs habe ich gefunden, das ist geil, weil es echt komplett anders ist als das Hauptspiel. Das ist wie noch mehr vom Hauptspiel. Einfach so eine kleine Nebengeschichte, die parallel zu den Ereignissen passiert ist, die jetzt nicht weltbewegend ist. Es geht 2 bis 3 Stunden, je nachdem, wie viele Notizen du lesest. Ich habe nie erwartet, dass es sehr lang wird sein, aber irgendwie habe ich am Schluss gefunden, ist das schon gewesen. So.
Ist das der letzte? Weiss man das schon?
DLC? Ich glaube, das ist der letzte, ja, genau. Okay. Ja.
Aber er muss separat kaufen? Oder habe ich den schon, wenn ich den letzten gekauft habe?
Ich glaube, du hast den, wenn du die Deluxe-Version gekauft hast. Und ich glaube, du kannst sie nicht einzukaufen, sondern entweder hast du beide gekauft oder keins.
Okay.
Wenn ich mich nicht täusche.
Okay, ja. Muss ich mal schauen, müsste sie schon.
Ja.
Okay. Ja, cool.
Genau, rautlich wie das Hauptspiel auf PS5, Xbox, XS und PC.
Genau.
Ab sofort, beziehungsweise ab gestern.
Ja, cool. Alan Wake 2, The Lake House. Ah, muss mir das schon auch noch geben. Hey, ich muss eben dann auf nächste Woche, ich muss schauen, ob ich noch Zeit finde, um dann The Batman Shadows, ich habe die Quest 3S testet. Und mit dem, wenn du kaufst, kommst du eben das Batman Shadows, glaube ich, heisst.
Shadows, ja.
Und das soll aber eben scheinbar richtig gut sein. Ich meine, weißt du, wirklich, meine Schwelle ist schon relativ hoch, dass ich wirklich ein VR-Game lang spiele. Aber die hat gesagt, es sei wirklich so gut wie Half-Life Alyx. Und ich fand, ja gut.
Ah, also, krass, das geht so. Das ist
dick aufgedreht.
Aber irgendwie mal... voll untergegangen, das Spiel nicht. Also,
ich höre nur so die Batman-Fans, oder die Marvel-Fans, in gewissen Podcasts, wo ich halt immer so mit einem Ohr zuhöre, weil ich finde, ja, ich habe Batman-Comics auch schon angeschaut, aber hört mir auf mit immer euch einen neuen Batman-Comics. Es gibt wirklich einfach auch Spannenderes. Aber ja, doch, ein neues Batman-Game, doch, vielleicht doch reinschauen. Ich habe es nur mal ganz kurz gestartet und irgendwo einen Molotov-Cocktail aufs Bat-Sign gerührt. Und zuerst habe ich den Molotov etwa dreimal drüber gerührt. Immer wieder angezündet, habe immer wieder einen neuen im Hosensack gehabt, das war noch gäbig. Aber er hat es nicht getroffen. Gut, aus 2 Meter Entfernung. Anyhow, gut, das wär's gewesen. Und ich würde sagen, danke euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Wir hören uns in der Woche wieder. Tschüss miteinander.
Tschüss. Ciao, ciao.